Herzlich willkommen bei Meditation Coaching in Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Heute spreche ich gemeinsam mit Sarah Desai, mit Anahita und Lars Ament. Wir sprechen über starke Kinder und starke Erwachsene, darüber, wie wir unsere Kinder am besten begleiten können und darüber, wie sie uns begleiten. Viel Freude damit. Starke Kinder und starke Erwachsene, herzlich willkommen hier im zweiten Teil des Gesprächs zwischen Sarah Desai, Anahita, Lars Ament und mir. Den ersten Teil dieses Gesprächs findet ihr im Podcast von Sarah Desai. Der Podcast heißt The Mindful Sessions und die aktuelle Folge aus dieser Woche, Nummer und Direktlink, findet ihr in den Shownotes. Die bildet den ersten Teil dieses heutigen Gesprächs. Das heißt, ihr könnt natürlich, wenn ihr wollt, hier quer einsteigen. Ich gebe euch gleich einen ganz kleinen Überblick über das, worüber wir im ersten Teil gesprochen haben. Aber am meisten Spaß macht es natürlich, wenn ihr euch als erstes die Folge in Sarahs Podcast anhört. Die passende Folge ist die vom 10. März 2025 im Podcast The Mindful Sessions von Sarah Desai. Und das Ganze ist auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Lars Ament ist mehrfacher Bestseller-Autor und hier auch schon eine Art Ehrengast in meinem Podcast. Und Anahita ist seine Lebensgefährtin, die sowohl Pädagogin als auch Buchautorin als auch Unternehmerin ist. Sie hat nämlich ein Salzgrottencafé für Kinder. Darüber sprechen wir auch. Aber wir sprechen auch darüber, wie Kinder gut lernen, sowohl im schulischen Kontext als auch im Familienkontext. Die Kinderbücher, die Anahita und Lars Ament gerade vor einigen Monaten veröffentlicht haben, sind ganz wunderschön. Sie handeln davon, Kinder in Gefühlen von Sicherheit, Vertrauen, Zuversicht, aber auch darin, sich auszuprobieren, die Welt zu erkunden, unterstützen. Das eine ist auch ein Wimmelbuch, was sie gemeinsam mit einer ganz tollen Grafikdesignerin, einer ganz tollen Künstlerin gemeinsam gemacht haben, was wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr süß ist. Wir sprechen darüber, aber auch über die Hintergründe und natürlich auch ein kleines bisschen darüber, wie es so ist, wenn man als Paar zusammenarbeitet. Und deswegen wollten wir das Interview auch nicht nur zu dritt führen, sondern zu viert. Meine Partnerin, Sarah Desai, ist in diesem Gespräch dabei. Sarah ist Coach und Meditationstrainerin, nachdem sie in diversen Managementpositionen in der Musikindustrie gearbeitet hat, hat sie jetzt zwei Bücher veröffentlicht. Ihr letztes Buch ist auf der Spiegel-Bestsellerliste gelandet. Sie arbeitet gerade an ihrem neuen Buch und sie macht die Ausbildung zum Mindful Masters Coach jetzt schon im, glaube ich, 6. oder 7. Jahrgang. Ihren Podcast habe ich euch ja schon hier quasi unpromoted und auch schon verlinkt in den Shownotes. Und jetzt wisst ihr, wer Anahita ist, wer Lars Ament ist, wer Sarah Desai ist. Und bevor wir loslegen, hier eine kurze Erklärung zu dem Punkt, an dem wir hier einsteigen. Wir hatten darüber gesprochen, wie wir als Eltern durch unser Verhalten, sowohl als Vorbilder als auch als Vorleber, aber auch als die Menschen, die versuchen zu prägen mit bestimmten Methoden oder mit bestimmten Ansätzen, wie viel Einfluss wir auf das Wohlbefinden unserer Kinder haben. Und während wir darüber gesprochen haben, hat Sarah mich angetippt und hat gesagt, hey, du hast doch neulich ein Buch gelesen, Don't Trust Your Gut, also vertrauen Sie nicht Ihrem Bauchgefühl, heißt es, glaube ich, auf Deutsch, in dem es ein ganzes Kapitel darüber gab, was wirklich statistisch gesehen bewiesenermaßen die Verhaltensweisen oder die Faktoren sind, die wir als Eltern mitbringen, die unsere Kinder positiv prägen. Und da waren nämlich ganz interessante Ergebnisse zu lesen. Das ist der Punkt, an dem wir hier anfangen und von dem wir uns weiterentwickeln. Deswegen viel Freude jetzt mit Anahita, Sarah Desai, Lars Ament und mir.
Das erinnert mich an die Studie, von der du damals im Sommer erzählt hast, dass kannst du gleich drauf eingehen. Aber das ist die Studie, wo belegt wurde oder das Ergebnis war, dass das, was wir als Eltern den Kindern mitgeben, gar nicht immer so maßgeblich für das spätere glückliche Leben ist, sondern das, was sie auch von anderen aufgeschnappt haben, dass es bei anderen anders ist und was sie da mitkriegen, dass das auch ganz essentiell ist, ob ein Kind später selbstständig und glücklich wird. Hm. Jetzt ist dein Turn.
Ach so. Ich habe es natürlich nicht mehr auf der Reihe. Ich glaube, das war in dem Buch Don't Trust Your Gut, also auf Deutsch, vertraue nicht deinem Bauchgefühl, was ich total interessant fand, weil es halt so ein Buch ist, wo jemand, da geht es dann halt um Studien und Metastudien. Also es geht nicht um quasi nachher darum zu sagen, es gibt eine Studie, bei der war das, sondern halt so, okay, was sagt eigentlich die Datenlage der letzten 50 Jahre mit allen Sachen und so weiter und so, wie kann man das irgendwie zusammenbringen und was kann man da für Lehren draus ziehen? So, und da ging es halt da ging es darum, wie wird man erfolgreich und so weiter und so weiter, so verschiedene Sachen. Und es gibt halt irgendwie zwei Blackboxen und das ist mega interessant. Die eine Blackbox ist, was macht eine gute Partnerschaft aus? Das scheint irgendwie wissenschaftlich vollkommen unklar zu sein, weil alles so, was man so denkt, irgendwie weiß ich nicht, gleiche philosophische Prägung oder gleiche Einkommensstufe oder gleiche Herkunft oder ähnliche Interessen oder gleicher Freundeskreis, hat alles überhaupt nichts damit zu tun, ob Leute miteinander glücklich sind. Das ist total confusing. Und die zweite Blackbox ist, wie aus Kindern gesunde und glückliche Erwachsene werden. Das scheint irgendwie eine krasse Blackbox zu sein. Also es gibt so ein paar Sachen, okay, so Basics, ne? Gesundes, sicheres Umfeld, ne, wie wir eben schon gesprochen haben, also dass man, wenn man irgendwo wohnt, wo es schön ist und so weiter, ist es ein bisschen besser, als wenn man irgendwo wohnt, wo halt alles in Schutt und Asche liegt, ne, obviously. Aber ansonsten scheint es, also was für Verhalten Eltern, also abgesehen davon, dass man halt wirklich dafür sorgt, keine Misshandlung, keine Gewalt und so weiter und so fort, okay, so, ne. Aber was dann darüber hinaus ist, so, wenn diese Basics gegeben sind, was für Verhalten von Eltern oder beste Prägung dann dafür sorgen, dass Kinder, das scheint irgendwie total schwierig zu sein. Und eine der Sachen, die da rausgekommen sind, ist halt, dass eine Sache, die man tatsächlich sagen kann, wichtig ist, wie das Umfeld ist, also auch andere Erwachsene als die eigenen Eltern. So, wir sind die Onkels, die Tanten, die Lehrerinnen, die Lehrer, die Nachbarinnen, die Leute, die man irgendwie in der Stadt trifft und so weiter und so weiter, dass das irgendwie Kinder auch prägt. So, und jetzt kommt dieser 360 zu dem, was du eben gesagt hast, nämlich, dass es voll wertvoll ist anscheinend, wie du gesagt hast, naja, von der Oma bekommt man halt das mit und von der Lehrerin bekommt man das mit und von dem Onkel bekommt man das mit, diese Prägung irgendwie für das Kind irgendwie alle mitzubekommen, dass das Kind halt damit sich auseinandersetzt. Was ist die Lebensrealität von dem Menschen? Was ist die Lebensrealität von dem? Wie finde ich das? Wie verhalte ich mich dazu? Und so weiter. Ne? Oder wie du gesagt hast, auch die Distanz zu sagen, nee, aber das mag ich nicht. Na, auch für sich selber rauszufinden, nicht nur, okay, ich bin hier, Mama macht immer so, Papa macht immer so, oder ne, sondern halt auch so, okay, wie ist das bei anderen Menschen? Wie verhalte ich mich da? Was lerne ich von denen? Finde ich das gut? Finde ich das schlecht? Und so. Und ich wär gar nicht drauf eingegangen, wenn Sarah das jetzt nicht. Ich hätte dieses.
Ja, aber ich finde, es passt super, weil wir natürlich sind die Eltern, die, also in den meisten Fällen, die ersten FürsorgerInnen und also die Kinder halten sich auf jeden Fall in den ersten Jahren am meisten in unserem Energiefeld auf. So. Aber man unterschätzt oft, wie wichtig doch der Einfluss, wenn man den Luxus hat, ja, und der Einfluss von anderen Menschen da ist. Und eben auch, warum? Weil es da auch anders gemacht wird. Überleg doch mal früher, wenn man vielleicht mal bei jemandem anderen übernachten durfte, bei einem anderen Kind. Und dann laufen die Sachen anders ab. Und das findet man doch cool, ja, dass man auch sieht, hey, bei anderen, weiß ich nicht, da ist das Frühstück anders, ja. Oder eben wie bei Papa, da kann ich mal so richtig relaxen. Und bei Mama bin ich irgendwie im Pferdestall jetzt wie bei dir, ja. Und bei der Oma ist es wieder was anderes, weil ich kann ja als Mutter, egal wie sehr ich mich anstrenge, ja, und egal wie sehr ich versuche, alles richtig zu machen, ich kann nur Ich habe nur einen begrenzten Radius. Ja, bei mir, also ja. Sachen laufen dann, wie sie laufen. Und klar, ich kann mich ein bisschen links anpassen, ein bisschen rechts anpassen. Aber ne, wir alle haben ja auch irgendwie ein Leben. Und das ist halt dann so. Das ist halt das Zuhause, was ich gebaut habe. So jetzt. Mhm. Ja. Aber es ist doch total spannend zu sehen, wie läuft das Leben, das sich Person X, Person Y gebaut hat. Und vielleicht finde ich da was richtig cool, was ich mir mitnehmen kann, was mich inspiriert. Die Inspiration hätte ich vielleicht sonst gar nicht. Und vielleicht komme ich auch nach Hause und denke mir so, ah, das von ja. Mama, was mich vorher genervt hat, finde ich jetzt gerade richtig cool, weil jetzt möchte ich das haben. So.
Genau, und auch mal nein, also auch zu sehen, wir sehen was, zum Beispiel im Café jetzt, ja, ist jemand und eine Kindergartengruppe und eine Erzieherin war total daneben. Und dann sind ich und meine Gründerkollegin hin und haben eingegriffen und Stopp gesagt. Und meine Tochter, also unsere Tochter war dabei und hat das gesehen. Und auch dann daraus nur zu lernen, ich kann auch Stopp sagen, weil ich denke immer so, die Kinder sind wie so ein offener Krug, in die wir jetzt noch richtig viel reinschütten und irgendwann wird der Krug halt immer geschlossener, ne? Und dann ist es halt einfach drin. Aber solange er offen ist, kann man auch wieder Sachen rausnehmen und sagen, nee, I don't want this. Es ist nicht okay, wenn jemand Großes, verbale Gewalt an einem Kind ausübt. So, das ist einfach nicht okay. Und wenn alle Großen drumherum aber das irgendwie so, okay, sage ich jetzt was, ich will die nicht als Kunden verlieren, nichts sagen. Oder wir stehen da und sagen, ey, wir wollen das nicht in unserem Laden. Also hier sind folgende Regeln. Entweder hältst du dich dran oder da draußen ist dein Platz. Und das macht was mit dem Kind. Dann kann es auch selber entscheiden, okay, möchte ich diesen Glaubenssatz gerade behalten oder nicht, im Optimalfall. Also ich weiß ja nicht, ich sage, wie gesagt, das ist ja ein Experiment, was wir hier starten. Unsere Tochter hat letztens gesagt, als ich mit ihr über was reden wollte, hat sie gesagt, Mama, lauter. Ich sollte das Lied lauter machen, um aufhören zu quatschen.
Ja, aber was ich meine auch, ne, ist eben, wir
es gibt ja diesen...
Wir wollen ja unsere Kinder den Horizont so groß wie möglich spannen. Und das Wichtigste, klar, ist die Basis, dass sie sich in ihrer Basis sicher fühlen, dass sie wissen, sie haben ein sicheres Zuhause. Und natürlich leben wir, weil sie am meisten bei uns sind, erstmal am meisten vor. Und aber umso mehr, umso größer der Horizont ist, umso mehr können sie ja schon auch Entscheidungen treffen, experimentieren und hinterher geht es ja sowieso darum, die Kinder in die Welt zu schicken. Und wenn sie früher schon Erfahrungen gemacht haben, was will ich nicht, was ist mir wichtig, ich habe mir auch mal Werte vielleicht von anderen abgeguckt oder Abläufe, ist doch super.
Ja, es gibt ja dieses schöne Sprichwort, ich hoffe, ich zitiere es richtig. Ich glaube, es ist ein afrikanisches Sprichwort, das heißt, man braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen. Und das beschreibt's eigentlich. Also so, Papa und Mama reichen halt nicht. Klar, das ist die Basis und das ist das, was das Kind am Anfang am meisten braucht und auch am meisten, am intensivsten erlebt. Aber spätestens mit, zumindest hier bei uns in der westlichen Welt, mit 2, 3, spätestens mit 4 oder spätestens mit 6, wenn das Kind in die Schule geht, dann wird's halt rausgeschickt in die Welt. Und dann, ja, kommen halt so viele Einflüsse und dann jetzt ein Kind, das in Berlin aufwächst, hat nochmal ganz andere Einflüsse von außen, einfach durch die viel mehr Menschen, die dort sind, als jetzt ein Kind, das irgendwo auf dem Dorf aufwächst und vielleicht 3 Nachbarn hat und 20 Esel. Ja, also.
Und deswegen haben wir auch bei Quiek diesen Lebenskoffer abgebildet, wo ja immer so Glaubenssätze drinstehen. Und jetzt im nächsten Band, das heißt, weil ich mutig bin, also wir haben das ja so aufgebaut, dass es immer, weil ich anders bin, weil ich mutig bin, weil ich, es geht dann immer weiter, ne? Weil ich wichtig bin. Und dieser Lebenskoffer hat so viel da drin und Quiek kann entscheiden, was soll drin bleiben und was schmeiße ich raus. Also so auf einer Bildebene. Das sagen wir nicht mit Worten, aber man sieht den Koffer immer mal wieder.
Das ist ja auch so eine Coaching-Übung.
Ja, genau. Ne? So. Und was nehme ich mit, ne? In meinem Rucksack des Lebens, so, was dient mir gerade? Und da geht es auch darum, wenn wir dieses Unterrichtsmaterial, also warum das mir total wichtig war, als Lehrerin zu machen, damit das halt irgendwie nochmal eine breitere Fläche an Kindern erreicht, wo aber diese Übungen gemacht werden dann in der Schule. Ne? Ich kann ja Sätze schreiben, Anna und der grüne Apfelbaum, aber ich kann auch schreiben, ich entscheide mich dazu, stolz auf mich zu sein. Und dann kann ich da irgendwie die Adjektive suchen oder halt bei Anna und der grüne Apfelbaum. Aber ja, das, also diese Nachhaltigkeit irgendwie, mit welchen Glaubenssätzen füllen wir den Koffer? Und das ist schon in den Quiekbänden, auch in den, die jetzt noch kommen, so angedacht.
Ich würde gerne, jetzt wo wir schon mal so hier schön zusammensitzen, ne? Würde ich euch gerne fragen, wie ist das als Partner, gemeinsam an so einem Projekt zu arbeiten? Ihr habt jetzt eben schon gesagt, okay, Lars ist so, du bist so, ne? Also wie ist es, wenn man eine Familie zusammen hat, wenn man eine Beziehung zusammen hat, wenn man ein Kind zusammen großzieht, aber dann eigentlich auch noch das letzte Ressort, die Arbeit in Anführungsstrichen, auch noch irgendwie miteinander vermengt. Wie war das für euch?
Also es ist ja nicht die Hauptarbeit von uns beiden. Also ich kann jetzt nur für mich sprechen. Für mich ist dieses Kinderbuch oder sind die Kinderbücher, die wir machen, es ist wie so eine Herzensaufgabe. Ich betrachte das tatsächlich auch nicht als Arbeit im klassischen Sinne, obwohl es sehr, sehr viel Arbeit ist. Mhm. Sondern für mich, in meinem Kopf war das immer so angelegt, Family Project. Also wie wenn du in der Firma bist und du gehst am Wochenende in die Natur und machst so Bonding, also so,
wie baust ein Baumhaus oder sowas gemeinsam.
Ja, genau. Also so Teamprojekt, so Teambuilding.
Ja.
Ja. Das ist für mich so in meinem Kopf so angelegt. Okay, das ist jetzt etwas Quality Time zwischen uns beiden.
Mhm. Okay. Und
wobei man dazu sagen muss, ja. Entschuldigung.
Ja, genau.
Entschuldigung.
Quality Time zwischen uns beiden. In der Theorie, so war das angelegt bei mir.
Praxis.
Die Praxis war natürlich so, dass dadurch, dass Anahita ganz anders strukturiert ist wie ich, im Alltag das so aussah. Damals war ja unsere Tochter noch ein bisschen kleiner. Das heißt, sie brauchte viel mehr Aufmerksamkeit über den Tag hinweg. Sie war auch noch nicht in der Kita. Das heißt, wir mussten immer warten, bis die Kleine schläft, sprich bis irgendwann früh abends, und dann konnten wir abends und nachts an dem Buch arbeiten.
Mhm.
Und wir haben dann, und ich war dann meistens eher so, ja komm, lass uns doch noch mal ein bisschen chillen und noch mal ein bisschen auf dem Sofa und noch so ein bisschen dies und das. Und Anahita war so, nee, ich habe jetzt 2 Stunden Zeit, ich mache jetzt das, ich habe noch das. Und das war schon in der Praxis nicht immer so easy, aber wir haben dann einen super Weg gefunden, wie wir da auch in der Kommunikation an dem Projekt arbeiten, nämlich gar nicht persönlich, sondern jeder ist in seinem Raum und dann schreiben wir uns WhatsApp oder wir schreiben uns E-Mails.
Ganz viel mit
oder E-Mails. Und wenn an einem Manuskript weitergeschrieben wurde, dann hat Anahita mir das Update geschickt per E-Mail. Ich habe in meinem Zimmer dann drüber geguckt und habe die Verbesserung gemacht, zurückgeschickt und so. Und das hat super funktioniert.
Das ist so, wie wir arbeiten. Das war nicht so romantisch mit Sonnenuntergang und wir sitzen so nebeneinander und haben so, sondern so, hast du meine Mail bekommen?
Wie in so einem Büro, ja. Und das hat aber super funktioniert.
Voll effektiv das war das.
Super effektiv, hat total gut funktioniert. Und dann konnten wir am nächsten Morgen beim Frühstücken dann nochmal drüber reden. Und dann ist dann der Alltag wieder reingeploppt mit Kind und so weiter. Und dann haben wir einfach am Abend dann wieder weitergemacht.
Und was richtig gut war, wenn ich jetzt eine E-Mail geschrieben hatte, wenn da Quiek stand, dann wusste ich, der wird antworten. Weil bei anderen E-Mails oder WhatsApps geht viel unter, finde ich jetzt so aus meiner Perspektive. No judgment bei Lars. Aber ich wusste, dass das ihm wichtig ist. Also das war so, ich glaube, wir haben die gleiche Energie, also es war gleich wichtig und vielleicht war es Lars auch sehr wichtig, weil er gespürt hat, wie wichtig es mir ist, aber er hat mich nicht warten lassen. Also ich musste nicht 2 Wochen auf irgendein Feedback warten oder sowas, sondern das kam dann auch immer zackig und so ging das also voll reibungslos. Und wenn wir auch mal so irgendwie so aneinander geraten sind, weil der Verlag wollte dann, dass wir den Namen ändern und so, und ich hatte so klar den Namen und er wollte unbedingt einen anderen Namen und so. Und dann haben wir so eine richtige Session gemacht mit Argumenten und mit Karten in der Mitte, warum das und das und so. Das hatten wir dann schon auch mal, aber das war wirklich so am wenigsten.
Und dadurch, dass ja so viele Parteien da involviert sind an so einem Buchprojekt, also die Illustratorin, dann haben wir hier eine Autorin, einen Autor, dann haben wir die Lektorin, das heißt sehr viele Parteien, da muss es immer einen Anführer geben oder eine Anführerin geben, weil sonst wird es kompliziert. Und da habe ich dann tatsächlich Anahita gefragt, willst du für uns die Anführerin sein? Also auch die, die das Wort ergreift, weil das nervt dann, wenn mal ich eine E-Mail schreibe, mal sie, dann weiß keiner, ja, ich habe doch jetzt dem Lars schon Bescheid gesagt und so. Und warum fragt jetzt Anahita nochmal nach? Sondern dann habe ich ganz klar gesagt, willst du das sein? Und dann hat sie gesagt, ja klar, gerne. Und dann war das auch geklärt.
Und dann hat Lars ganz viele E-Mails dann auch, die so Orga waren, gar nicht mitbekommen. Aber wenn ich dann gemerkt habe, komme ich an die Grenze.
Pass auf, das war so. Am Anfang war ich in allen E-Mails noch CC. Und dann irgendwann so nach dem, weiß nicht, 23. Arbeitsschritt bin ich einfach rausgefallen und bin dann nur noch in Kenntnis irgendwann gesetzt worden.
Ja, oder wenn ich dann an die Grenzen kam, wo ich dachte so, oh, jetzt brauche ich Support, da habe ich die E-Mail quasi weitergeleitet, wie siehst du das? Und dann kam immer, hi, bla bla bla, so und so von unserer Sicht. Und dann habe ich immer so gedacht, oh cool, ich bin gar nicht allein. Aber es gab natürlich in so einer Zusammenarbeit, man reibt sich und es gibt immer einen Moment, wo es jemand anders machen will und man muss so krass stark sein, damit man seine Vision nicht aus dem Auge verliert und plötzlich doch ein Hase wird. Aber noch auch auf anderen Ebenen, allein die Seite, die ihr gerade gezeigt habt mit Ich bin in Sicherheit, das hat wirklich einen kleinen, wie soll man sagen, Durchsetzungskampf gebraucht, weil die Seite war zu schwer, nein, das können wir nicht und so. Und dann mussten wir wirklich sagen, hey, es ist super wichtig, wirklich, wir müssen das jetzt neu denken, seid offen dafür und so. Und am Ende war es dann auch so, ey, danke, dass ihr insistiert habt so und dass ich da nicht alleine insistiert habe, sondern dass ich immer wusste, wir sind eins. Das war, glaube ich, das Schönste an der Zusammenarbeit, neben all dem Struggle.
Was für mich ganz interessant war, war zu sehen, jetzt nur für mich persönlich, wenn in der Kommunikation zum Beispiel Anahita gesagt hat, mir ist diese eine Sache total wichtig. Und da müssen wir jetzt dem Verlag sagen, dass das ein Dealbreaker wäre, prinzipiell, wenn das jetzt nicht passiert. Und ich gucke mir das an und für mich ist es in dem Augenblick vielleicht nicht so wichtig wie für Anahita. Da zu sagen, okay, auch wenn es mir nicht so wichtig ist, ich stehe trotzdem neben dir und kommuniziere zum Verlag, uns ist es wichtig.
Ja.
Und das war aber auch manchmal nicht so einfach, weil dann nicht bei vielen Dingen, aber so hin und wieder, wo ich denke, na ja, jetzt, also deswegen jetzt so einen Kriegsschauplatz zu eröffnen, muss man sich auch gut überlegen, ob man das will. Und dann aber in den Gesprächen habe ich dann so gemerkt, nee, es ist ihr wirklich sau wichtig. Und dann zu sagen, okay, alles klar, I'm with you.
Eine Stelle war nämlich so, dass der Verlag unbedingt wollte, dass wir nicht schreiben, ich bin traurig, weil ich gerade ausgelacht wurde, sondern es allgemein machen und dann auch die positiven Sachen, sowas wie allgemein schreiben. Immer wenn ich mein Herz berühre, geht es mir besser. Und ich habe gesagt, nee, weil ich ja studiert habe, dass ich habe gesagt, wir müssen in dieser frühkindlichen Phase, auch in der Grundschule noch, induktiv vorgehen. Ich weiß, Menschen, also wir Großen, wir lernen deduktiv. Wir sagen, he, she, it, das S muss mit. Wir schreiben die Regel ab, dann machen wir eine Aufgabe dazu und dann haben wir es. So haben wir in der weiterführenden Schule Englisch gelernt. Aber in der Grundschule passiert es genau andersrum. Du gibst einen Text, du sagst, he eats, she sings, he flies, it, bla bla bla. Und dann sagst du, hey, was haben denn all diese Wörter? Lässt du erstmal alle Verben unterstreichen. Und dann sagst du, was haben die denn alle gemeinsam? Hä, die haben S. Ha, bei dem I sing ist es nicht, bei you sing ist es nicht. Wie ist denn die Regel? Ah, die Regel, komm, wir schreiben zusammen eine Regel auf. He, she, it, das S muss mit. Und das ist eben induktiv. Du hast die Beispiele und die Kinder machen sich die Regel. Und so ist effektives Lernen in Grundschulen, auch im Kindergarten. Ich bin so krasser Fan von induktiven Lernmethoden. Und jetzt sind wir da in der Diskussion und plötzlich soll sowas Wesentliches in dem Buch geändert werden. Und Lars so, ja, aber geht beides, oder? Und ich so, nein! Auf gar keinen Fall. Und ich glaube, das ist halt total wichtig, da eine Vision zu haben und dann auch kein People-Pleaser zu sein und zu sagen, ey, es ist mir gerade ganz egal. Und wenn ihr mich alle die hysterische Frau von Lars findet, ist mir wirklich egal. Ich will das nicht so. Das ist ein induktives Buch und kein deduktives Buch, nur weil ihr erwachsen seid. So. Ja, und ich glaube, das war voll gut immer, dass da Lars...
Und vor allen Dingen du ja auch mit deinem pädagogischen Hintergrund. Ich denke jetzt mal, dass die meisten, die da sitzen, jetzt nicht unbedingt den pädagogischen Background haben, sondern dann, wir denken, ah, dann kann das vielleicht auf alle angewandt werden, weil vielleicht ist ja die Person jetzt gar nicht traurig und traurig ist ein schwieriges Wort. Wir wollen doch ein schönes Kinderbuch. Und auf einmal verwässert das wieder so.
Genau.
Du als Pädagoge sagst, ey Leute, ihr habt Ahnung vom Verlag, ich habe Ahnung vom Pädagogik und jetzt müssen wir gucken, wie wir hier zusammenkommen.
Ja, genau so.
Und genau deswegen wollte ich vor Jahren dieses Buch nicht alleine machen, weil ich mich da nicht angetraut habe, weil ich halt weiß, wie anspruchsvoll das ist. Ja, und wie, es gibt einen Grund, warum Menschen das jahrelang studieren. Mhm. Und, ja, weil es eben nicht so einfach ist, wie man oft glaubt. Ja, so ein Wort wie traurig wäre jetzt für mich, ich hätte es einfach übersehen, aber für dich war es halt wichtig, weil du es halt weißt. Ne? Mhm. Und, ja, aber mal eine ganz andere Frage, was ist denn eigentlich euer Lieblingsbuch, wenn ihr mal so in eure Kindheit zurückblickt? Gibt's da was da so in den Wirrungen der Vergangenheit, was da aufploppt?
Ich weiß sofort. Meli, der Mehlkäfer.
Was? Wie heißt das?
Meli. Der Mehlkäfer. Es ist so das ein tolles Buch. Das habe ich auch Nati immer vorgelesen. Ich gucke gerade, ob ich jetzt ich google kurz wegen des Autors nochmal, aber
Meli, der Mehlkäfer. Cool.
Das werde ich bestellen.
Also, Meli, heißt es Meli? Also für mich habe ich es immer ein Käfer wie ich. Heißt es. Okay, von Erwin Moser. Ich fand die Bücher von Erwin Moser super. Es heißt ein Käfer wie ich, aber er heißt Meli, der Mehlkäfer, und hat erlebt ganz viel. Also was ich auch gut fand, Latte Igel.
Kenne ich beide nicht.
Kennt ihr auch nicht?
Nee.
Cool. Das sind die Greatest Hits.
Das sind die Greatest
Hits. Bei uns, also ich weiß, so als ich dann dazu kam, war auch so, ey, Latte Igel, was kennst du nicht? Und so. Das ist, okay.
Und was ist deins?
Ich habe gerade nachgedacht. Mein Vater hat immer Geschichten erfunden. Mein Vater hat gefreestylt quasi. Und
jetzt erklärt sich einiges.
Mein Vater hat immer Geschichten erfunden vom kleinen roten Tatütata-Auto. Und das kleine rote Tatütata-Auto war ein Feuerwehrauto, was dann immer zu Einsätzen gefahren ist. Und und das fand alles so ein bisschen in den Welten statt, die ich auch cool fand. Zum Beispiel Sesamstraße Welt. Also zum Beispiel hat die Keksfabrik vom Krümelmonster gebrannt. Und da musste das kleine rote Tatütata-Auto halt kommen und helfen, ne? Und so weiter. Cool. Und, das heißt, das war eher so, ich kann mich überhaupt nicht an irgendwelche mich prägenden Kinderbücher erinnern. So, ich weiß
außer
gar nicht.
Außer Lucky Luke.
Eben.
Ja, gut,
halt,
aber
ne?
Lucky Luke ist ja schon ein jugendliches Buch.
Ja, aber tatsächlich war es so, bei mir waren es dann das Einzige, wo ich mich wirklich daran erinnere, sind halt Comics, ne? Ja. Halt Lucky Luke oder dann halt Marvel. Oder halt tatsächlich Pixie-Bücher in der Kirche. So. Also, wie du jetzt gesagt hast, du hast dann da irgendwie dein christliches Wimmelbuch geschenkt bekommen. Bei uns war es halt immer, wir haben halt immer Pixie-Bücher geschenkt bekommen. So, und dann saß man da irgendwie in der Kirche und wir waren jetzt auch nicht jeden Tag in der Kirche oder so, aber es war schon so im Kindergarten und da, das irgendwie war dieses so Evangelische bei mir in der Kindheit irgendwie drin. Und da gab es dann halt immer so Pixie-Bücher über, keine Ahnung, über irgendwas. Und die fand ich immer toll, weil dann war Kirche, aber ich habe da halt gesessen und mein Pixie-Buch gelesen, hatte so meinen eigenen Turn. So. und das, aber ansonsten so klassische Kinderbücher und so aus meiner, kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern, ob, also es wird sicherlich irgendwie ein Thema gewesen sein, aber I have no recollection, keine Erinnerung dran.
Noch eine Empfehlung meinerseits, jetzt habt ihr mich irgendwie angeknipst. Also was ich weiß, als ich ein bisschen älter wurde, war es dann von Rafik Shami, der ja auch Erwachsenenbücher schreibt. Und eine Handvoller Sterne und Erzählung der Nacht, glaube ich, hieß das. Also, aber das ist dann schon für ein bisschen Ältere. Aber ja. Und weil du eben von den Bibelgeschichten gesprochen hast, ich weiß auch, dass ja unser Sohn, als er klein war, und wir haben jetzt auch, wir sind in keiner Religion verortet. Und irgendwie, ich weiß nicht von wem, hat er halt auch so ein Kinderbuch geschenkt bekommen, die Kinderbibel oder Kinderbuch über eben biblische Geschichten. Und der fand das super, weil eben, genauso wie du es gesagt hast, Anahita, da diese Geschichten erzählt werden von Mut und von irgendwie man... von einem Held, das ist ja so eine klassische Heldenreise letztendlich, die da in jeder Geschichte sich wiederfindet und
läuft bei der christlichen Propagandamaschine.
Und ist, aber das ist, und er sagt heute noch, boah, ich kann mich dran erinnern, dass ich das damals gut fand. Also das hatte aber gar nicht wegen, weil es jetzt irgendwie was Biblisches oder Christliches war, sondern the Storytelling.
Ja,
war einfach gut.
Unsere Tochter liebt die Szene, wo David zum König wird und alle machen so, ne?
Hände hoch.
Und am Anfang, ich war mit unserer Tochter schon ganz früh auf Demonstration, weil da war die Frauenbewegung im Iran und wir waren voll dabei. Die war, glaube ich, 8 Monate oder so und wir waren schon da. Gibt so ein Bild, sind wir in Berlin auf so einer Riesendemo und sie so in der Trage 4 Stunden schläft. Naja, auf jeden Fall.
Und um euch herum alle so.
Wir haben gebrüllt. Und sie ist richtig dabei eingeschlafen. Wir haben die ganze Zeit Freiheit für Iran, Freiheit für alle Frauen. Wir sind alle zusammen und so gebrüllt. Und das war so witzig. Sie hat immer gesagt, Mama, Tasa oder Deutsch, das ist das persische Wort für Demo. Mama, guck mal, eine Demo. Und ich so, die demonstrieren. Mama, für was demonstrieren die? Für Freiheit, mein Kind, für Freiheit. Ich habe diese Bibelgeschichte komplett neu erzählt. David steht für Freiheit bei uns. Ja, das ist so witzig.
Das ist so, ich habe auch gerade nochmal drüber nachgedacht, über meine Kinderbücher. Und da bin ich genauso wie du, Mike. Also ich kann mich nicht erinnern. Mhm. Dass ich Kinderbücher vorgelesen bekommen habe, habe ich mit Sicherheit, aber ich habe null Erinnerung. Auch bei mir zu Hause, in meinem alten Kinderzimmer, habe ich keine klassischen Kinderbücher gefunden. Nur so...
Tau Tau.
Ja, Tau Tau oder später Lucky Luke und was gibt es dann noch? Tim und Struppi und sowas.
Ja.
Und aber ich habe durch meinen Bruder, der 4 Jahre älter ist als ich, mein erstes Mixtape geschenkt bekommen von ihm. Da war ich 7.
Mhm.
Und die habe ich alle noch. Und
es gibt so einen. Schön.
Es gibt, habe ich alle diesen. Mein Bruder hat die auch nummeriert und hat die schön beschriftet. Und in dem ersten Mixtape hat er auf Englisch geschrieben, klar, weil damals Englisch cool. To my little brother, this is your first mixtape. You are 7 years old. In words, 7. Und vielleicht waren das meine Kinderbücher, hab ich mir gerade so überlegt. Ne? Mit 7 bist du ja noch ein Kind. Also bei mir lief alles ein bisschen anders.
Du bist anders, oder? Besonders!
Genau.
Full Circle Moment.
Vielen herzlichen Dank euch. Danke für die Zeit, danke fürs Teilen. Und wann kommt der nächste Teil? Kommt jetzt schon bald, gell?
Ja.
Genau, der nächste Teil kommt im März, Mitte März, und heißt, weil ich mutig bin. Und da erlebt Quiek ein ganz tolles Abenteuer, nämlich Quiek traut sich, auf die Bühne zu gehen und zu singen.
Oh, ho. Oh.
Weil sie merkt, da ist was drinnen in diesem Rattenkörper, was raus will, aber alle anderen lachen sie so ein bisschen aus. Und dann gibt es ein Schrottplatz-Festival und dann traut sich, dann will nicht zu viel verraten, aber dann traut sich die Ratte.
Aber hier das Ende.
Ja, wer der Mörder ist, verraten wir nicht.
Genau, die geht dann hoch und hört dann auf ihr Herz. Und aber da sind auch, und da erkennt man dann vielleicht so ein bisschen meine Musikleidenschaft und meine Hip-Hop-Erziehung, dass ich überall so kleine Gimmicks eingebaut habe, die dann so an Oldschool-Hip-Hop erinnern und so. Also das sind dann so Sachen, die mache ich dann nur für mich. Das checkt dann wahrscheinlich, das checken 3 von 100, aber egal.
Ja, und wer weiß, aber wahrscheinlich viele in unserer Generation, die dann doch damit aufgewachsen sind, weißt du, die
genau.
freuen
die
sich
checken,
dann.
Die feiern das. Die werden dann jedes Buch danach absuchen.
Genau.
Das war ja auch so voll wichtig, dass wir da Geschichten machen und nicht nur Glaubenssätze. Ne? Das ist eine coole Geschichte und nebenbei lernt das Kind, dass es mutig sein kann.
Ja.
Perfekt. Dankeschön.
Ich habe noch eine, Frage ganz kurz an euch. Was ist euer Motto für dieses Jahr? Oder was und unter welchem, wie sagt man, wenn ihr dem Jahr 2025 so eine Headline für euch geben würdet? Oder ein Wort oder eine Überschrift oder so?
Ich habe noch nichts, aber ich übergebe gerne an dich.
Also jetzt nochmal kurz, mache ich nochmal kurz ein Fass auf. Also ich setze mich, das hört sich jetzt vielleicht so klischeeartmäßig an, aber du weißt es, dass ich es oft sage, ich setze mich sehr viel mit dem Tod auseinander gerade. Nicht, weil ich jetzt denke, dass mir irgendwas passiert, sondern einfach, weil ich ja auch meine Großmutter im letzten Jahr beim Sterben begleitet habe und ihre Hand beim Sterben gehalten habe und die Wochen da war für sie. Und mir auch nochmal bewusst geworden ist, man, die ist 103 geworden und war eigentlich, also 103 und bis dahin super gesund. Also Best-Case-Szenario. Und trotzdem ist es halt irgendwann vorbei. Und das auch zu sehen und auch zu sehen, dass hinterher also nichts bleibt, sobald der letzte Atemzug ist. Es ist der Körper eine Hülle. Das war für mich nochmal ganz, also das zu sehen, ich wusste das, aber das zu sehen ist nochmal was anderes. Und das, was bleibt, ist einfach Gefühl, ne? Also A, was bei anderen bleibt, was du hinterlassen hast, das bleibt. Und einfach, hey, das Leben ist deins und es ist irgendwann vorbei und diese Zeit ist begrenzt. Und jetzt sagen alle zu Recht, die das hören, ja, das wissen wir alle selber. Ich wusste es auch selber, aber ich habe irgendwie diese Erfahrung ist nochmal tiefer gegangen. Und deswegen möchte ich einfach viel erfahren. Und ich kann dir noch gar nicht sagen, wie das aussieht, aber ich möchte erfahren. Das heißt gar nicht, dass ich jetzt jeden Tag irgendwie eine Weltreise machen muss, sondern da sein und erfahren.
Fühlen.
So. Und auch ganz egoistisch auch mal.
Spannend, ja. Spannend.
Ja.
Was ist bei euch?
Ich habe tatsächlich über die Frage noch nicht nachgedacht, aber mir kam Durchbruch. Ich will durchbrechen. Ich will aber jetzt nicht nur, klar wünsche ich mir, dass Quiek durchbricht. Ich wünsche mir, dass unser Inhalierkaffee durchbricht und so weiter. Oder das Lehrmittel, was ich mache. Das sind alles so, keine Ahnung, so kleine Lichtmomente, wo ich versuche, in die Welt zu bringen und wo ich mich freue, wenn es irgendwie voll viel Licht wird. Aber auch durchbrechen, nicht perfekt sein zu müssen. Durchbrechen aus meinen alten Mustern. Die mich immer getriggert haben, so, ich bin nicht genug, wenn ich nicht leiste. Wo ich gar nicht weiß, woher es kommt, weil ich habe nicht die Eltern, die mir das beigebracht hätten oder so. Ja, also irgendwo, aber, und ich bin da gerade dran. Also ich habe tatsächlich durch so einen Zufall eine ganz tolle Coachin kennengelernt und habe so gedacht, so, ich will es nicht mehr mittragen. Ich will diese alten Muster durchbrechen. Ich habe keine Lust mehr auf diesen Kackhaufen. Und ich habe, und ich glaube, er ist nicht mal super groß, aber ich will ihn trotzdem nicht mehr haben. Kann so, Durchbruch. Und ich finde es auch cool. Ich habe das Gefühl, je mehr ich dort durchbreche, brechen auch meine anderen Projekte mehr durch. Also mir hat mal eine gesagt, das ist wie, als ob ich schwanger wäre mit der Salzhara, also mit dem Kaffee. Und je mehr ich mir gut tue, desto besser geht es diesem Kind. Und genauso mit Quiek, genauso mit allen anderen Sachen. Auch mit unserer Tochter. Also ich glaube, so durchbrechen und sein dürfen.
Also mein Jahr steht unter dem Motto nach Hause kommen. Ganz kurz und knapp, ohne Erklärung. Hat auch was mit dem Tod zu tun. Da habe ich gerade bei Sarah sehr viel mitgefühlt, nach Hause kommen. Und ja, aber da können wir ja vielleicht dann später nochmal drüber reden. In einem neuen Gespräch, was sehr, ich sehr, sehr schön fände.
Anytime.
Vielen Dank euch.
Vielen Dank euch.
Danke euch.
Für eure Zeit. Und ich finde es auch, ich muss jedes Mal daran denken, als wir uns zum ersten Mal gesehen haben in dieser Konstellation, war das ein paar Tage vom weltweiten Lockdown auf der Lesung von meinem ersten Buch. Ich hatte Lars eingeladen und er hat gesagt, hey, kann ich jemanden mitbringen? Und ich so, ja, safe. Und das war eure Kennenlernphase.
Das war unser erstes Date in Berlin.
Ja.
Also quasi nicht das der erste Date überhaupt, aber das erste, das in, erste Berlin. In Berlin. Da war ich das erste Mal zu Besuch.
Das war richtig cool.
Das war richtig cool.
Und seht her, Jahre später.
100 Jahre später.
Still on fire.
Ihr Lieben, vielen Dank und bis bald.
Ja, bis bald.
Bis bald.
Ciao.
Tschüss, danke. Peace.
Willst du nicht auch Tschüss sagen?
Ciao.